Frank eine Predigt halten mit der Überschrift Eine erste innere Krise für die junge Gemeinde. Und die Textgrundlage hierfür steht in Apostelgeschichte Kapitel 6, die Verse 1 bis 7. In diesen Tagen aber, als die Jünger sich mehrten, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Bedienung übersehen wurden. Die 12 aber riefen die Menge der Jünger zu sich und sprachen: Es ist nicht recht, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen, um die Tische zu bedienen. Seht euch nun um, Brüder, nach 7 Männern von euch, von gutem Zeugnis, voll Heiligen Geistes und Weisheit, die wir über diese Aufgabe bestellen wollen. Wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Und die Rede gefiel der ganzen Menge, und sie erwählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus und Nikanor und Timon und Paramenas und Nikolaus, einen Proselyten aus Antiochien, die sie vor die Apostel stellten. Und als sie gebetet hatten, legten sie ihnen die Hände auf. Und das Wort Gottes wuchs, und die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrte sich sehr. Und eine große Menge der Priester wurde dem Glauben gehorsam. Soweit das Wort Gottes. Bevor wir nun gemeinsam die Predigt hören, singen wir als Übergang nochmals ein Lied, Lied Nummer 44, die Strophen 1
bis 4. Wir wollen noch stille werden und zusammen beten. Himmlischer Vater, wir wollen dir von ganzem Herzen danken. Wir dürfen zu dir kommen durch unseren Herrn Jesus Christus und dürfen ja auch dich heute Morgen durch das, was wir singen, was wir denken, was in unserem Herzen vorgeht und was wir aussprechen, durch dich ehren. Und das wollen wir. Wir wollen dich in unserem Leben ehren und, wie es heißt, uns auf ewig an dir zu erfreuen. Wir beten, dass du das Reden und das Hören deines Wortes segnest. Amen. Wir sind ja in unserer Betrachtung über die Apostelgeschichte nun zu Kapitel 6 gekommen, oder wir kommen zu Kapitel 6, und wo wir eine, man könnte sagen, wirklich erste innere Krise für diese junge Gemeinde vorfinden, die uns hier in diesen Worten, diesen 7 Versen geschildert wird. Vielleicht hilft uns für die Orientierung, wo wir eigentlich in dem Buch nun stehen, der Vers aus Kapitel 1, Vers 8, wo es heißt, wo Jesus noch redet zu den Jüngern: Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Welt. Die Verse in Kapitel 6, die sich dann in dieser Geschichte des Stephanus fortsetzen bis Anfang Kapitel 8, sind wie eine Art Übergang. Der Fokus war bisher auf Jerusalem. Und nun danach, nach dieser Geschichte, kommt nun Judäa und Samaria in den Fokus. Wir kommen dann quasi, man könnte sagen, in den großen zweiten Teil der Apostelgeschichte und dann später natürlich, wo es heißt, gemäß Vers 8 in diesem ersten Kapitel, bis ans Ende der Welt. Paulus gelang bis nach Rom, noch nicht ganz für unsere Begriffe das Ende der Welt, aber doch für die damaligen Begriffe sehr weit in dem, wo ihn der Herr hingesandt hat. Zwei Namen werden hier auch in diesen Versen erwähnt, die wir später dann in Kapitel 6 und dann auch später noch wieder antreffen werden, auf verschiedene Art und Weise. Aber eben, was sich dann dort abspielt, ist dann schon in Judäa und in Samaria. Und diese zwei werden hier im Rahmen dieses Konflikts genannt. Und wir merken, dass dann ihr weiterer Dienst, ihre weiteren Aufgaben doch weit über das hinausgegangen sind, wofür sie ursprünglich in diesen Versen ihren ersten Einsatz gefunden haben. Und es ist doch interessant, was am Anfang wie eine Krise ausgeschaut hat, mündet dann doch in Vers 7, wo es ganz schlicht und einfach heißt, und das Wort Gottes wuchs und die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrte sich. Das ist ein schöner Ausgang eines Konflikts, der, wie wir sehen werden, doch nicht ganz so einfach war, wie wir uns das vielleicht in unseren Köpfen so vorstellen. Wenn wir uns den näheren Kontext anschauen, und dann fallen uns auf, die letzten zwei Verse in Kapitel 5, die wir auch lesen wollen, die hat ja auch Kurt letztlich zitiert. Sie nun, die Jünger, die 12 Apostel, gingen aus dem Hohen Rat fort, voller Freude, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen Schmach zu leiden. Und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in Häusern zu lehren und Jesus als den Christus zu verkündigen. Genau hier, in diesem unaufhörlichen Lehren und Verkündigen, kommt plötzlich eine neue Herausforderung auf die Gemeinde zu. Und das ist das Thema dieser 7 Verse, dieser erste Konflikt, der uns vielleicht im ersten Überfliegen des Textes, nicht so bedeutsam sein mag. Aber es ist nicht von ungefähr, dass genau diese zwei Verse davor stehen, wo es genau um dieses unaufhörliche Lehren und Verkünden der jungen Gemeinde ging. Stellt euch mal das vor. Die waren nicht nur einmal in der Woche, wenn überhaupt, in einer Versammlung, um etwas Wort Gottes zu hören, sondern das hatte so eine Dynamik damals am Anfang gehabt, dass Lukas nur schreiben konnte, sie lehrten unaufhörlich und verkündigten unaufhörlich, dass Jesus der Christus ist. Und nun kommen wir zu den eigentlichen 7 Versen, die Herausforderung für die Gemeinde. Das heißt in Vers 1, in diesen Tagen aber, als die Jünger sich mehrten. Und diese in diesen Tagen aber setzt das, was hier passiert ist, genau in den Kontext der Schwierigkeiten von außen, könnte man sagen, die wir in Kapitel 5, Vers 12 bis 42 bis zum Ende des Kapitels gesehen haben, wo dann ja eben die Apostel freudig aus dieser Krise oder aus dieser Herausforderung herausgingen, voller Freude, dass sie für den Namen Schmach gelitten haben und deshalb sie nicht aufhörten, von dem zu reden, zu lehren und zu verkündigen. Und das heißt, in diesen Tagen aber, als die Jünger sich mehrten, also auch diese Schwierigkeit, die wir in Kapitel 5 gesehen haben, hat in keiner Weise dazu geführt, dass das Werk des Herrn stagniert ist. Wo Druck von außen kommt, kam und kommt, hat sich das oft als menschlich gesprochen äußerst fruchtbar erwiesen für die Verbreitung des Evangeliums. Das hat die Geschwister ermutigt, trotz der Schwierigkeiten und Leiden, die sie dadurch auf sich nehmen mussten, ermutigt, dass sie das Wort unaufhörlich gelehrt und verkündigt haben. Gelehrt und verkündigt heißt für mich gelehrt innerhalb der Gemeinschaft, dieser jungen Gemeinschaft, die nun immer größer geworden ist und verkündigt nach außen hin. Wir lesen hier und da in diesen Kapiteln, wie davor auch eben zum Beispiel Petrus und Johannes in den Tempel gingen, um genau das zu tun, nämlich das Evangelium Gottes zu verkündigen. Das war eine starke Ermutigung für die Gemeinde damals und das soll auch für uns eine starke Ermutigung sein, die wir jetzt noch relativ wenig Druck von außen direkt spüren. Aber vielleicht erinnern wir uns später daran, wenn sich auch bei uns die Zeiten ändern, ein anderer Wind vielleicht weht, dass das kein Problem ist für den Herrn, dass sein Wort weiterläuft und die Zahl der Jünger wachsen kann. Ich habe mich dann gefragt, wie groß war denn diese Schar der Jünger damals? Vielleicht einige Verse dazu, Kapitel 2, Vers 41. Die nun sein Wort aufnahmen, heißt es dort, ließen sich taufen, es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Später dann, Kapitel 2, Vers 47, heißt es, der Herr aber tat täglich dazu hinzu, die gerettet wurden. Dann in Kapitel 4, Vers 4, viele aber von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig und die Zahl der Männer kam auf etwa 5000. Und später dann in Kapitel 5, Vers 14, aber umso mehr wurden solche, die an den Herrn glaubten, hinzugetan. Scharen von Männern und Frauen. Und das war die Ausgangssituation für diese Herausforderung, die wir in diesen sieben Versen nun lesen werden. Das war keine kleine Mannschaft von ein paar Gläubigen, wo es ein Verteilungsproblem gegeben hat. Nein, das waren weit über 5000 Männer, Klammer auf, und wahrscheinlich fast genauso viele Frauen und vielleicht auch noch doppelt so viele Kinder. Und dann merkt man, das hat eine Dimension plötzlich, die gar nicht so einfach handzuhaben ist für diese junge Gemeinde, die ja, wie sich strukturiert hat? Ich meine, die hatten ja keinen Riesensaal, wo alle 5000 Männer zumindest hineinkommen konnten. Das heißt in Kapitel 2, Vers 46, täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot. Und dann später in Kapitel 5, Vers 42, und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren, dass Jesus und Jesus als den Christus zu verkündigen. Tempel und die Häuser. Und nun organisier mal diese Menge so, dass das geordnet abläuft. Ich glaube auch, dass diese Menge den Rahmen des Tempels gesprengt hat. Sie mussten also irgendwie einteilen, wer wann zum Tempel kommt, um das Wort Gottes zu hören. Und sie mussten solche haben, die fähig waren, nun in den Häusern, stell dir vor, diese mehr als 5000 Menschen versammeln sich in ganz Jerusalem verstreut in einzelnen Häusern. Wir würden sagen heute in Hauskreisen, um dort das Brot zu brechen und andere Aufgaben und Dienste wahrzunehmen, von denen wir dann gleich hören werden. Und dann merkt man, das ist eine, würde man technisch sagen, eine sehr große logistische Herausforderung, vor der die junge Gemeinde damals gestanden ist. Und dann, interessant wieder, wie das Lukas formuliert in diesen Versen, in diesen Tagen aber, als die Jünger sich mehrten. Zum ersten Mal in diesem Buch finden wir hier den Begriff Jünger. Der kam davor nicht vor, der kam in den Evangelien vor, aber bisher in der Apostelgeschichte lag der Betonung auf die Menge, auf die gläubig geworden waren, und hier nun auf Jünger. Was ist nun ein Jünger? Nun, ein Jünger eines bekannten Lehrers oder Rabbis damals in der Zeit war ein Lernender, ein Schüler. Man könnte sagen, ein Student, der seinem Meister und dem Vorbild seines Meisters akribisch genau gefolgt ist. Und hier, die Jünger, sind Lernende, sind Schüler, sind Studenten mit dem einzig wahren und besten Meister und Lehrer, den es gibt, nämlich sie waren in der Schule Jesu Christi. Und das erinnert uns an den Missionsbefehl in Matthäus 28 und machet zu Jüngern, machet zu Lernenden, mache zu Schülern, zu Studenten, die sich mit dem Wort Gottes und mit dem Vorbild ihres Meisters auseinandersetzen. Und dann finden wir diesen Begriff ein zweites Mal in Vers 7. In den Tagen, Vers 1, als aber die Jünger sich mehrten, dann Vers 7, und das Wort Gottes wuchs und die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrte sich sehr. Dasselbe Wort, dieses Mehren. Zweimal erwähnt das Lukas hier in diesen Versen. Und damit spannt er von Vers 1 bis Vers 7 einen schönen Bogen über diese Geschichte eines Konflikts, der sich hier abgespielt hat. Einen schönen thematischen Bogen, den er hier zieht, in den er diese Begebenheit für uns wie einpackt und einbettet, damit wir ja möglichst viel davon profitieren können. Und die Frage an dich und an mich ist gleich am Anfang, siehst du dich auch als einen Jünger, als einen Lernenden, als einen Schüler, als einen Studenten, der sich mit dem Wort beschäftigt? Denn das Wort hier in diesen Versen ist so zentral. Sie hörten nicht auf zu lehren, das Wort. Und hier heißt es in Vers 7, und das Wort Gottes wuchs, eine eigenartige Formulierung. Das Wort Gottes wuchs? Nun, Lukas meint damit das Wort Gottes. Die Wirkung der Predigt, des Lehrens, des Wortes hat sich so ausgewirkt, dass die Zahl der Jünger gestiegen und gestiegen ist. Mehrmals finden wir das so in diesen Kapiteln formuliert, wie das Wort Gottes gewachsen ist unter den Jüngern. Und bist du auch ein so Jünger, der so in diesem Umgang mit dem Wort sich beschäftigt, als ein Lernender, als einer, der im guten Sinne akribisch seinem Meister und Herrn Jesus Christus nachfolgt. Und vielleicht auch dann durch manche Spannungen und Probleme und Schwierigkeiten geht, wie hier, aber die dann auf eine Art und Weise gelöst werden, die vorbildhaft ist. In Vers 1 heißt es dann weiter: In diesen Tagen aber, als die Jünger sich mehrten, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Bedienung übersehen wurden. Nun wissen wir immerhin, wir haben eine große Menge. Es gab also keine Einheitsküche irgendwo, wo vielleicht 20, 30, 40 Frauen oder Männer gekocht haben und dann alle sich angestanden haben, um dann mit ihren Tellern und Geschöpfen irgendwo in einem großen Saal dann auch die Mahlzeit einzunehmen. Nein, das war wahrscheinlich sehr, man würde sagen, föderalistisch, das ist ein Begriff, den die Schweizer mögen, föderalistisch organisiert in einzelnen kleinen Zellen, Häusern, Hausgruppen vielleicht, wo sich die Menschen getroffen haben. Und da gab es ein Problem. Interessant, es entstand ein Murren. Und dieses Wort Murren, das wird in der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes, der Septuaginta, wer das wissen mag, verwendet in den ersten 5 Büchern Mose, wo das Volk gemurrt hat gegen den Herrn. Es entstand also wirklich ein ernsthaftes Murren hier. Ein Murren, das für die damaligen Zuhörer semantisch wirklich mit dem verknüpft war, was sie vom Murren her, diesen Begriff her, kannten. Und es war ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer. Nun, wer waren diese Hellenisten und wer sind denn diese Hebräer? Diese Hellenisten waren Gläubige aus den Juden, deren Sprache aber griechisch war, die wahrscheinlich durch eine frühere Vertreibung, vielleicht sogar damals unter, wo diese babylonische Vertreibung, also wo viele von den Juden nach Babylon verschleppt wurden und so weiter, oder auch nach die assyrische Verbannung damals, die vielleicht dann im Rahmen dieses Pfingstfestes, das sind ja die Kapitel davor zum Teil, vielleicht hierher gekommen sind, durch die Botschaft des Petrus in Kapitel 2 zum Glauben gekommen sind und dann verblieben sind und sich eingereiht haben in die Schar der immer größer werdenden Menge der Jünger, wie es hier Lukas nennt. Und da gab es Witwen, die auf die Versorgung angewiesen waren. Und die Hebräer waren wirklich die hebräisch sprechenden, also nicht wirklich hebräisch sprechenden Judenchristen, denn damals war die Sprache nicht mehr hebräisch, sondern aramäisch. Jesus hatte aramäisch geredet, das ist dem Hebräischen sehr ähnlich. Aber sie wurden dann als Hebräer bezeichnet, im Unterschied zu den Hellenisten, die griechisch gesprochen haben. Und vielleicht war das nicht nur eine sprachliche Barriere, die zwischen diesen beiden Gruppen gestanden sind, sondern eine kulturelle Barriere, die das Zusammensein nicht einfach gemacht hat für griechisch sprechende und aramäisch sprechende, von der griechischen Kultur her geprägten und von der hebräischen Kultur her geprägten Menschen, die nun in Christus diese Schar der Jünger gebildet hatten. Nun, was heißt das für uns? Wir lernen daraus ganz einfach, die Gemeinde ist kein perfekter Ort. Die Gemeinde ist kein perfekter Ort. Und man könnte sich fragen, wie konnte das nur passieren? Ich meine, stell dir vor, trotz dieses unaufhörlichen Lehrens der Gemeindeleitung, die aus den 12 Aposteln bestand, konnte so ein Murren entstehen. Und das finde ich doch eine spannende Frage. Trotz dieser sehr engagierten Art und Weise, wie die Apostel hier unaufhörlich das Wort Gottes gelehrt haben, konnte so ein Murren mit dieser negativen Bedeutung entstehen. Mach dir keine Illusion. Das lag nicht unbedingt an den Aposteln, sondern es lag wirklich an denen, die gelehrt wurden und die in ihrem praktischen Umsetzen noch Probleme, Mängel, Schwierigkeiten, Herausforderungen hatten, die dann eben zu dem führen kann. Und liebe Geschwister, seien wir offen, das haben wir ja auch erlebt. Ich habe mich ein paar Mal durch die Jahre gefragt, wie konnte das, was hier in Heiden passiert ist, nur passieren? Da waren doch hervorragende Prediger, wie ein Peter Quellmals, wie ein Oliver Dürksen. Und trotzdem gelang es dem Feind, innerhalb von 2 Jahren eine Gemeinde so durcheinander zu bringen, wie wir das in den letzten Jahren erlebt haben. Auch wenn du den besten Prediger hättest in deiner Gemeinde, das ist kein Garant dafür, dass es keine Schwierigkeiten gibt. Das verhindert nicht, dass auch du vielleicht in dem, wie du das Wort Gottes aufnimmst und nicht wirklich in dein Leben mit hineinnimmst, du vielleicht ein Verursacher von Problemen und Schwierigkeiten sein kannst. Und auch für uns, egal wie gut oder weniger gut nun jemand predigt, auch das verhindert nicht dieses ganze Engagement, das Verkünder, Lehrer, Prediger auf sich nehmen, um zu lehren, um zu unterrichten, um das Wort Gottes auszulegen und darzulegen, verhindert per se nicht. Du hast keine Garantie dafür, dass jeder, der das Wort Gottes hört und liest, das Wort so aufnimmt, so mit in sein Leben mit hineinnimmt, dass keine Probleme, auch keine inneren Probleme innerhalb einer Gemeinde entstehen können. Und so verstehen wir vielleicht dieses Gebet oder dieses Anliegen besser im Hebräerbrief, wo es heißt, dass wir aufeinander achten sollen, damit nicht jemand in jemanden eine bittere Wurzel des Unglaubens entstehe, die dann ihre zerstörerische Frucht in einer Gemeindegemeinschaft zur Auswirkung bringen kann. Aufeinander achten. Was taten dann die Apostel nicht? In Vers 2. Wenn wir Vers 2 lesen und 3, dann merken wir, sie haben dann die Menge der Jünger herbeigerufen und sprachen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und die Tische bedienen. So seht euch nun um, Brüder, nach 7 Männern unter euch von gutem Zeugnis, voll Geist und Weisheit, die wir über diese Aufgabe setzen wollen. Was sie nicht getan haben, sie sind nicht auf die Idee gekommen, das scheint hier und da im... Das ist mir sofort eingefallen. Was haben sie nicht gemacht? Ja, sie haben nicht gesagt, ja gut, jetzt haben wir 2 Sprachen. Da machen wir einfach eine hellenistische Gemeinde und eine hebräische Gemeinde. Problem gelöst. Die können dann ihr Ding machen, mal etwas salopp gesagt, und die können ihr Ding machen. Die ganze Idee von Jugendgemeinden, von Truckergemeinden, so verständlich das Anliegen sein mag hier und da, ist nicht im Sinne Gottes. Diese Spannungen, das ist ja das Besondere daran oder das Einzigartige daran in der Gemeinde, dass hier aus Gnade Menschen zusammenkommen, aus jeder Gesellschafts- und Schicht, die nun hier zusammen mit einer Stimme ihren Gott, der sie erlöst und errettet hat, loben. Hier ging es um eine wirklich entscheidende Sache, und das Anliegen der Apostel war, sie wollten die Einheit der Gemeinde bewahren. Sie musste damit zurechtkommen, dass es hier Hellenisten und Hebräer gibt, mit ihren Unterschieden. Die Gemeinde muss damit zurechtkommen, dass es Reiche und Arme, Gebildete und weniger Gebildete, alle möglichen Arten von Menschen mit ihrer Geschichte, mit ihrer Biografie nun zusammenkommen, um verändert durch die Gnade Gottes, ihn ehren. Sie haben auch das nicht irgendwie abgetan und gesagt, ja, also müssen wir uns wirklich um dieses Problem hier kümmern, ihr Hellenisten, ihr seid wirklich Störenfriede in der Gemeinde. Nein, wir merken, wie sie das sehr, sehr ernst genommen haben. Wir merken, wie sie, das ist nicht einfach eine Bagatelle, die nun salopp oder elegant oder mit Ausschluss oder wie auch immer gelöst werden kann. Nein, überhaupt nicht. Und sie haben sicher auch gemerkt, die Apostel, wie nun gar eine große Erwartungshaltung der Gemeinde an sie herankommt. Ja, jetzt schauen wir mal, oder? Jetzt schauen wir mal, wie sie mit dem Problem zurechtkommen. Was haben sie getan? Das ist so wichtig, so einfach, aber doch so wichtig. Sie haben, wie es heißt, sie riefen die Menge der Jünger herbei. Es gab kein Gremium, das gesagt hat, so, wir müssen 3 oder 4 Verantwortlichen nun für dieses Problem einsetzen, die sollen das beraten und so weiter und so fort. Nein, das kam vor die ganze Schar der Jünger. Die ganze Gemeinde, würden wir sagen, war nun informiert und involviert in diese Sache. Das war nicht eine Sache, die irgendwie nur ganz wenige gewusst haben aus einem inneren heimlichen Zirkel oder Kreis, sondern die ganze Gemeinde. Und es wurde ohne Beschönigung geschildert, das ist unser Problem. Und die 12 haben ihren Dienst, ihren Diakonia, nicht höher geachtet als den Dienst, der hier gefragt war. Das gleiche Wort, Diakonia. Das war für sie nicht oft unbedingt auf der geistig gleichen Stufe, aber doch gleich wichtig in der Bedeutsamkeit, dass hier diese Kontinuität des Lehrens, des Gebetes und des Lehrens, das Wort Gottes, nicht unterbrochen werden darf, aber das muss auch sichergestellt werden. Das ist für uns so wichtig, wo wir auch noch Mangel oder wo wir auch noch Nachholbedarf haben. Wir sollten die ganze Gemeinde in solche Probleme mit hineinnehmen. Wir sollten eine Kultur der Transparenz haben, dass klar ist, wir sind nicht in einem fröhlichen, heiligen Verein, wo alles in Ordnung ist und plötzlich tauchen Probleme auf und man ist erschrocken und fragt sich, wie konnte das nur passieren? Sondern nein, sie haben sofort proaktiv die Gemeinde informiert und gesagt, da haben wir ein Problem. Da haben wir ein Problem. Wenn wir den Korintherbrief anschauen, und ich habe das manchen schon auch so gesagt, stell dir vor, Paulus hätte damals in unserem Problem den Heidenern einen Brief geschrieben. Ich weiß von anderen Problemen aus verschiedenen Gemeinden, wo wir zum Teil nur Zuschauer waren, aber auch Involvierte waren. Dort war oft das Bestreben da, dass nur ein innerer Kreis, der Leitungskreis und so weiter, von diesen Problemen wusste. Und die haben dann schon mal informiert, aber so informiert, dass die Gemeinde nur Ja und Amen sagen konnte. Das ist nicht die Idee. Paulus schreibt an die Korinther und er erwähnt jedes auch peinliche Problem, das in dieser Gemeinde aufgetreten ist. Und ich habe dann damals provokanterweise gesagt, wahrscheinlich, wenn Paulus uns geschrieben hätte, hätten wir erwartet, dass er mal an den Vorstand schreibt und den Vorstand ermahnt, sie sollen diese Dinge in Ordnung bringen. Nein, Paulus erwähnt die Ältesten, die Leitung im Korintherbrief überhaupt nicht. Er sagt, es ist nicht nur eine Sache der Gemeindeleitung, er sagt, es ist eine Sache der Gemeinde. Die Gemeinde muss hier mitgenommen werden in jenes dieser Probleme. Ob es die Einigkeit sein, Ehebruch und so weiter, das Betrunkene beim Abendmahl und, die ganzen Probleme bis zur Irrlehre in Kapitel 15, wo es um die Frage der Auferstehung geht. Problem für Problem kommt beim Korintherbrief dran. Die Gemeinde ist voll informiert. Es gibt nur einen Gemeindebrief, wo Älteste und Diakone erwähnt sind, das ist beim Philipperbrief, und da waren es sehr kleine Probleme, die dort so angesprochen worden sind. Ansonsten ist die Praxis der neutestamentlichen Gemeinde die, dass Probleme und Schwierigkeiten die Gemeinde betreffen und nicht Einzelne, und die Gemeinde informiert werden muss und einbezogen werden muss in die Lösungsfindung von solchen Problemen. Und die Apostel machen einen konkreten Vorschlag. So seht euch nun um, Brüder, nach 7 Männern unter euch von gutem Zeugnis, voll Geist und Weisheit, die wir über diese Aufgabe setzen sollen. Ich weiß noch, wie ich früher, als ich jünger war, gedacht habe, na ja, warum geht's denn da? Essen verteilen, was eigentlich, oder? Die Bedürftigen von den Witwen und so. Braucht man da Männer von gutem Zeugnis, voller Geist und Weisheit? Da kannst du irgendein Hansel aus der hintersten Reihe der Gemeinde auch tun. Wie unweise, wie töricht und wie dumm, so zu denken. Wieder, die ganze Gemeinde ist involviert. Seht euch nun um nach solchen Männern. Und wir merken, da musste beurteilt, da wurden Gespräche geführt, da wurden manche angefragt. Und dann kamen 7 Männer, wurden genannt. Und die Apostel dachten nicht nur eine kurze temporäre Lösung, sondern sie dachten an Diakone, die nun diese Aufgabe wahrnehmen sollten. Und wahrscheinlich, weil es um die Witwen ging, und wenn wir mal nur ganz kurz nachdenken, was für Bedeutung haben Witwen in den Augen Gottes, dann werden wir merken, dass das 5. Buch Mose an vielen Stellen von den Witwen redet. Ja? Gott ist ein Gott der Waisen und Witwen, der ihre Sache führen wird. Gott sind Witwen wichtig. Und im 1. Timotheusbrief, Kapitel 5, meine ich, werden das fast das ganze Kapitel bis Vers 16 für diese Frage verwendet, um dort Anweisungen zu geben für die Handhabung solcher ähnlicher Schwierigkeiten oder Probleme, Herausforderungen im Zusammenhang mit Witwen. Wer sind nun echte Witwen? Was ist, wenn die doch Verwandte haben? Und so weiter. Das war eine sensible Sache. Und die Gemeinde nahm diesen Ratschlag an. Sie stellten 7 auf. Und die Rede gefiel der ganzen Menge. Und sie erwählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, einen Proselyten aus Antiochien. Diese stellten sie vor die Apostel. Da waren die Apostel nicht direkt beteiligt in dieser Auswahl. Das war die Aufgabe und Verantwortung der Gemeinde, der Jünger. Und es ist interessant, 2 von diesen Namen finden wir ja wieder, wie anfangs erwähnt, in den folgenden Kapiteln. Und jeder dieser Namen ist ein griechischer Name. Nicht ein einziger hebräischer Name wird hier genannt. Und das ist besonders, denn wer war die Gruppe, die nun mit diesem Murren begonnen hat? Nur die Hellenisten. Und letztlich erwählte die Gemeinde 7 aus derer Gruppe, die nun die Versorgung nicht nur für die Hellenisten, sondern auch für die Hebräer sicherstellen sollte. Und das zeigt etwas von dem Verständnis, von der Einsicht, von der Weisheit in der Handhabung dieses Problems. Das war weise. Vielleicht sich auf die zu konzentrieren und sagen, jawohl, dann wollen wir genau die ins Boot holen, die jetzt zu Recht sehr wahrscheinlich mit diesem Problem ihrer Witwen zu kämpfen gehabt haben. Und dann Vers 7, und das Wort Gottes wuchs, und die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrte sich sehr, und eine große Menge der Priester wurde dem Glauben gehorsam. Lukas personifiziert das nun, das Wort des Herrn, in dieser Formulierung. Das Wort des Herrn wuchs und die Zahl der Jünger mehrte sich sehr. Und das ist ein schönes Zeugnis, wie Probleme gelöst werden können. Ein schönes Vorbild, wie das nicht eben nur das Ding Einzelne ist, sondern die ganze Gemeinde, in dem involviert werden sollen. Und das bezeugt dann auch dieser letzte Vers, wo es heißt, das ist zum Segen geworden. Es ist wirklich dann zum Segen geworden. Die Zahl der Jünger mehrte sich sehr. Und sogar wird erwähnt, eine große Menge der Priester wurde dem Glauben gehorsam. Nun, vielleicht haben sie gesehen, was hier passiert. Und haben sich vielleicht erinnert an manchen Streit, an manche Eifersüchtigkeiten unterhalb der Priesterschar. Und haben gemerkt, dass hier eine andere Art von Menschen zusammenkommen, nämlich Jünger, die sich einem Wort verpflichtet wissen und einem Meister verpflichtet wissen und alles daran setzen, dass alles, was getan wird, auch in dieser Gemeinschaft, die ja sich nicht so einfach versammeln konnte wie wir hier an einem Ort gemeinsam, sondern wahrscheinlich in vielen, vielen einzelnen Häusern sich getroffen hat, doch sicherstellen, dass das Wort unaufhörlich gelehrt werden konnte und der Herr dadurch geehrt wird. Deshalb eines der wichtigen Dinge, die wir daraus lernen können, ist die Bedeutung des Dienstes, auch des Wortes. Das umrahmt diese kleine Geschichte. Darum ging es, dass das in Gefahr stand, verloren zu gehen oder gestört zu werden, nämlich dieses Lehren und Verkünden. Und die, die mit dieser Aufgabe betraut sind, ihre Verantwortung, ihre primäre Verantwortung ist das Gebet und die Verkündigung des Wortes. Es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen. Und das ist oft, was in Gemeinden geschieht. Zu oft werden an die, die unter Anführungszeichen vorne stehen, wenn das noch ein Ein-Mann-System mit einem Pastor, mit einem Pfarrer, wie auch immer, und dann sicher noch solche, die ihm helfen sollten, dann ist das für den einen oft, wird oft so viel Erwartung gesteckt, so viel Erwartung hineingelegt, was der nun alles oder was die zwei, drei Einzelnen, was die alles nun tun sollten, können, mussten und so weiter und so fort. Das, ich habe gerade wieder gestern von jemandem gehört, der als Pfarrer in ein Burnout geraten ist, sehr wahrscheinlich wieder aufgrund von dem, dass er mit all dem, was auf ihm lag oder liegt, zerbrochen ist. Und da merken wir, wie weise es ist, wenn die Last dieser Leitung erstmal auf mehrere liegt und letztlich die ganze Gemeinde direkt und intensiv involviert ist in dem, wie sich Gemeindeleben darstellt und darstellen soll. Und deshalb auch war das keine schroffe Zurückweisung von den Aposteln, wir machen das nicht, das ist uns zu, nein, sondern sie wollten deshalb genau solche haben, die auch voll Geistes sind, die weise sind, die ein gutes Zeugnis haben, die vom Geist voll Geist sind, also die gelernt haben, die geübte Sinne haben zur Unterscheidung, was gut und was richtig ist, wie das Hebräer Ende von Kapitel 5 steht. Geübte Sinne durch das Wort Gottes, durch die Leitung des Geistes. Weisheit, das heißt, ist anders als das Wort Gottes ganz konkret in den Schwierigkeiten und Situationen unseres kleinen Alltags konkret zur Anwendung zu bringen, mit hineinzunehmen und dann zu leben. Und wenn nun auch ein Einzelner so meint, er müsse nun alles machen, dann leidet oftmals genau dieser Dienst Schaden. Dann werden die Predigten immer kürzer, sie werden dann zu Andachten, zu Betrachtungen, nichts gegen Andachten und Betrachtungen. Aber wir sind weit entfernt heute von einem unaufhörlichen Lehren, von einem solchen Engagement an Begierigkeit von den Geschwistern, das Wort Gottes so zu hören, wie damals. Und kaum eine, die predigen, lassen sich zu einer solchen Aufgabe, zu einem solchen Dienst auch motivieren, wo ihr Schwerpunkt, und ich sage es bewusst, in der Lehre des Wortes Gottes besteht. Und dann sehen wir auch, wie bedeutsam auch diese diakonischen Dienste, wie wir sie nennen, in einer Gemeinde sind. Die sind wichtig und entscheidend. Die tragen alle dazu bei, dass wir mit einem Blick unserem Herrn verherrlichen und dass alles, was nun auch an weiteren Diensten, Aufgaben, Verantwortlichkeiten getan werden muss in einer Gemeinde, in einer guten, geordneten Art und Weise gemacht werden, getragen von der ganzen Gemeinde, die hier sieben Männer ausgesondert hat, um in diesem Dienst die Sensibilität zu haben, nun diesen Witwen auch in einer guten Art und Weise, sowohl den hebräischen wie auch den hellenistischen Witwen in einer guten Art und Weise zu begegnen. Vielleicht manche zu trösten, wieder zu ermutigen, zu kommen, was es sein mag und so weiter. Und dann, vielleicht zwei, drei Gedanken noch ganz kurz zu dieser Konfliktlösung doch nochmal. Nun, wir dürfen uns nicht wundern, dass solche Konflikte auftreten werden. Wir haben uns auch nicht zu wundern, denn diese Gemeinschaft derer, die nun der Herr so zusammengestellt hat, sind Menschen mit all dem, was sie nun als Menschen ausmacht, mit ihrer Vergangenheit, mit ihrer Biografie. Das weißt du am besten selber, warum du auf manches so oder so auch in der Gemeinde reagierst, mit Ärger, mit Unmut, mit Zweifel, mit Zorn vielleicht sogar. Und das ist nicht vom Geist Gottes. Das ist noch, was du in deinem Fleische bist. Denn der Geist Gottes möchte uns zu dem führen, dass wir gemeinsam mit einer Stimme ihn verherrlichen und ehren uns ewig an ihm gemeinsam erfreuen und so auch die Probleme angehen. Und dann muss eine Gemeinde auch bereit sein, zu sagen, ja, wir wollen, und eine Leitung, beide müssen bereit sein, dass sagen, ja, doch, wir wollen das machen. Wir wollen nun anfangen, ganz konkret, auch die Dinge, die vielleicht nur in den Besprechungen von uns dreien oder vom Brüderkreis zur Sprache kommen, dort die Gemeinde ganz konkret mit hineinzunehmen. Die Aufgabe von Leitern und Ältesten besteht darin, die Gemeinde, die ganze Gemeinde, zu weisen und guten Entscheidungen zu führen. Die Apostel haben damals nur noch bestätigt, was die Gemeinde als gut empfunden hat. Das ist die Idee von Gemeindeleitung, so wie ich sie aus dem Wort verstehe. Nicht Herrscher, wie es Petrus sagt, nicht die über die Herde herrschen, sondern die Diener, Diakone der Herde sind. Und sie durch den Dienst des Lehrens, des Verkündens, des Nachgehens und so weiter zu guten und weisen Entscheidungen führen. Und das muss jeder von uns, jeder Einzelne muss das wollen. Das ist, wenn, dann reden wir davon, dass jemand eine Sicht der Gemeinde hat, wo er merkt, das stimmt. Darum geht es, dass wir mit einer Stimme gemeinsam ihn ehren. Und alles, was dazu beiträgt, jeder kleine und größere Dienst, muss dazu beitragen, dass das mehr und mehr im Leben der Gemeinde Realität wird. Auf ihn ausgerichtet, ihn ehren. Auch die Dinge dann in einer Art und Weise tun, die ihn ehren. Und da merken wir, wenn ich mit Murren und Grumbeln etwas weitergeben würde, ihr hättet keinen Gewinn. Der Geist Gottes könnte das nie verwenden. Genauso wie jeder andere weitere Dienst, ob es mit den Kindern sei oder anderes, was in einem Gemeindealltag eben so anfällt. Um dann auch, und das ist das Dritte, den Segen des Herrn zu erwarten, wenn wir das tun, wenn wir das lernen, wenn wir bereit sind, auch uns da hineinzugeben und das zu lernen. Wenn wir sagen, ja, das ist Gemeinschaft, das ist Gemeinde, das ist wirklich ein Miteinander und ein Aufeinander, ein Miteinander gehen als Jünger, indem wir ihm nachfolgen, uns mit seinem Wort beschäftigen, Lernende, Schüler sind, Studenten sind, die ihn betrachten, das Wort betrachten. Und dann gemeinsam in jedem Aspekt, in jeder kleinen oder großen Aufgabe, das in einer Art und Weise tun, die ihm Ehre und Freude bereitet. Und sei es noch der so einfachste Dienst, eine Flöte zu spielen oder einen Besen in die Hand zu nehmen oder was es immer dann sein mag. Das Wort Gottes wuchs und die Zahl der Jünger mehrte sich sehr und eine große Menge der Priester wurde dem Glauben gehorsam. Amen. Wir wollen noch stille werden und mit unserem Herrn reden. Herr Jesus Christus, wir danken dir ja für dein Wort, für dieses gute Vorbild, das wir in diesen wenigen Versen so eindrücklich gezeichnet finden. Ein Problem, das entstanden ist, ein Murren, wie die Apostel darauf reagiert haben, die ganze Gemeinde, Gemeinschaft mit einbezogen haben, sie in ihre Verantwortung genommen haben, um dann zu dieser guten Wahl zu kommen, sodass das Gebet und der Dienst des Wortes nicht unterbrochen worden ist. Und Herr, wir wollen das auch lernen. Wir wollen lernen, in Weisheit als Gemeinde auch miteinander umzugehen. Wir wollen vor allem lernen, uns immer wieder auf dich auszurichten, auf den Herrn und Meister, den wir als Jünger nachfolgen dürfen. Begnadigt durch deine Gnade, alle Schuld vergeben, ausgestattet mit deinem Geist und der Hoffnung, dieser lebendigen Hoffnung auf dich hin, wollen wir dir nachfolgen, dir nacheifern. Und das nicht als einzelne Solo-Christen, sondern als eine Gemeinschaft von Jüngern, die sich auf dich ausrichtet und dich ehren möchte. Und Herr, wir beten so sehr, dass doch so vieles, was noch vielleicht daran hindert, unsere Vorbehalte, unsere Unlust, unsere eigenen Lebensvorstellungen, dass wir lernen, das beiseite zu legen und den Gewinn sehen, den du einer Gemeinde schenken kannst, wenn sie so mit dir verbunden ist und lebt. Vater, wir danken dir, dass du uns diese kostbare Gabe deines Sohnes geschenkt hast. Und wir beten, dass du das Nachdenken deines Wortes in unserem Herzen segnest. Amen.